Wäre ja blöd sonst, ne? Also ich meine, ihr könntet mich vielleicht verstehen, aber ihr im Mikro, im Stream halt nicht. Christian hat eben schon gesagt, so ein bisschen angeknüpft an die letzte Woche. Da ging es um das einfache Leben, das gar nicht immer so einfach ist. Vielleicht erinnert ihr euch. Vor allem hat er darüber gepredigt, dass wir bei Jesus sehen und von ihm lernen können, fröhlich und voller Gottvertrauen zu leben. Von ihm, der keinen Ort hatte, wo er seinen Kopf hinlegen konnte und der trotzdem voller Leichtigkeit gelebt hat. Das ist mir nochmal so ganz nahe gekommen. Vielleicht, habe ich gedacht und gehört auch in der Predigt, wahrscheinlich sogar, geht das sogar viel besser, ohne zu viel Gepäck. Fröhlich und voller Leichtigkeit leben. So wie man sich ja auch weniger Sorgen machen muss, dass einem was geklaut wird, wenn man einfach weniger hat. Und dann gab es diese Challenge, diesen CO2-Rechner. Hat ihn jemand gemacht? Zögerliches Kopfschütteln, vielleicht auch zögerliches Nicken dazwischen. Also ich habe ihn gemacht und habe Stellschrauben gefunden, an denen ich justieren könnte. Vielleicht habt ihr ja, die ihr ihn gemacht habt, auch welche gefunden. Stellschrauben, an denen ihr drehen könnt, um eure CO2 oder wollt, drehen wollt, um eure CO2-Bilanz zu reduzieren. Ich habe den nochmal gemacht und ich habe zwei Dinge dabei festgestellt. Erstens, mein Wert ist deutlich niedriger als der Bundesdurchschnitt. Und zweitens, das fühlt sich spontan richtig gut an und ich würde das sehr gerne zum Anlass nehmen, gar nicht weiter darüber nachdenken zu müssen, wo ich noch was ändern könnte. Was dann durchaus ein Problem ist, weil ich von der rechnerisch angemessenen knapp 1 Tonne CO2 pro Jahr leider auch noch weit weg bin. Und ich erlebe das auch nicht nur bei mir, sondern auch wie Christian, das scheint so ein Reflex in ganz vielen zu sein, zumindest höre ich das auch immer wieder in Gesprächen, aber ich mache doch schon, wir machen doch schon dies und das und da soll jetzt bloß keiner daherkommen und mir ein schlechtes Gewissen machen, was man noch alles optimieren könnte. Ich merke, dass es gerade in diesem Bereich zunehmend auch ganz viel Rechtfertigungsdruck gibt. Und je mehr ich und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr fange ich an zu verstehen, warum manche Leute die Beschäftigung mit dem Klimaschutz als Ersatzreligion verunglimpfen, weil sie nämlich wirklich dahin kippen kann. Angefangen von Aufrufen zur Bekehrung bis hin zur Selbstrechtfertigung, wenn man sich in seinem Lebensstil angegriffen fühlt. Aber nun ist es ja ganz eindeutig so, dass wir Christen keine Ersatzreligion brauchen. Wir brauchen keine neuen Messiasse, wir brauchen keine neuen Heilsversprechen, wir brauchen auch keinen neuen Lebensinhalt, an dem wir unser Handeln ausrichten sollten. Gerade aber, weil wir all das längst haben, müssten wir diejenigen sein, die in der Frage der Nachhaltigkeit vorangehen, aus geistlicher Überzeugung. Weil wir Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu sind und bei Jesus so klar sehen, worauf es Gott ankommt. Wir hatten jetzt dazu schon 3 Predigten und heute kommt dieser neue Aspekt dazu, gemeinsam auf dem Weg. Als Nachfolgerinnen und Nachfolger sind wir Teil einer Weggemeinschaft. Wir sind unterwegs mit Jesus und miteinander und mit der ganzen Schöpfung. Wie sehr das zum Christsein dazugehört, das ist vielleicht gar nicht immer allen klar. Wenn einem Leute sagen, ich brauche keine Kirche, ich brauche keine Gemeinde, um Christ zu sein, dann würde ich sagen, guck vielleicht doch noch mal in die Bibel. Im Neuen Testament ist im Blick auf die Nachfolgegemeinschaft ganz eindeutig. Jesus hat nicht einfach nur Leute angezogen, die ihm dann halt gefolgt sind, sondern der hat sich gezielt Jünger gesucht und die miteinander in Beziehung gebracht. Und wo auch immer er mit Menschen in Kontakt war, hat er sie in Beziehungen zurückgebracht, wenn sie ausgestoßen waren, hat Geheilte wieder in die Gemeinschaft gebracht. Und in seiner Jüngerschaft standen sich sicherlich manche näher und andere weniger nah. Das ist so in Gruppen. Aber sie alle hatten einen gemeinsamen Mittelpunkt, Jesus. Und gemeinsam repräsentieren sie das neue Gottesvolk. Und Jesus hat immer weiter und weiter Menschen eingeladen, Teil dieser Bewegung zu werden. Jetzt haben wir letzte Woche gerade gehört, dass das ein ziemlich radikales Leben bedeutete. Ohne Ort, wo man seinen Kopf hinlegen konnte, mit fast nichts als Sicherheit in der Tasche, mit dem Aufgeben mancher Beziehungen vielleicht sogar und mit dieser intensiven Gemeinschaft in diesen neuen Beziehungen, die Jesus stiftet. Was Jesus von seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern fordert, ist nicht weniger, als dass sie ihr Leben ändern sollen. Er sagt das sogar ausdrücklich. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Ändert euer Leben und glaubt an diese gute Botschaft. Das ist das Erste, was er im Markus-Evangelium sagt, Markus 1,15. Ändert euer Leben. Und das, meine Lieben, ist ja wohl eine ziemliche Überforderung. Vielleicht hat der CO2-Rechner oder auch die Predigt von letzter Woche genau so ein Gefühl in dir gewirkt. Und da kann dann auch Abwehr entstehen. Ändert euer Leben, kehrt um. Und zwar weg von einem Leben, das sich fern von Gott und von Gottes Willen und seiner Gerechtigkeit abspielt, hin zu einem Leben in Gemeinschaft mit ihm und in dem Bewusstsein dafür, was ihm wichtig ist. Jesus macht direkt auch deutlich, worum es ihm dabei geht oder besser vielleicht, was die Motivation dafür ist. Das Reich Gottes ist herbeigekommen. Darum gehört es zur Nachfolge, das Leben zu ändern. Das erfordert eine völlig neue Ausrichtung des Lebens, das Reich Gottes. Davon ist das ganze Neue Testament voll. Gerade auch in den Briefen finden wir da ganz, ganz viel, was uns deutlich macht, wer dem Reich Gottes gemäß leben will, der kann nicht an lebensschädlichen Gewohnheiten festhalten. Weder an welchen, die ihm selber schaden, noch an welchen, die anderen schaden. Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu können nicht selbstzentriert und selbstgerecht leben, ohne Rücksicht auf ihre Mitmenschen, auf ihre Umwelt oder auf Kosten anderer. Das Reich Gottes erfordert diese andere Haltung. Also dann auch mal so herumgedacht, wenn wir uns von dem Ruf in die Nachfolge nicht herausgefordert fühlen würden, sollten wir uns vielleicht Gedanken machen. Vielleicht haben wir dann noch nicht so richtig hingehört. Das ist eine Herausforderung. Und vielleicht ist es sogar eine Überforderung. Aber Jesus weiß ganz genau, gemeinsam ist das leichter zu schaffen. Und so wird die Überforderung dann vielleicht doch bewältigbar. Das kennt ihr bestimmt alle aus verschiedenen Lebensbezügen. Wenn man etwas ändern will, dann ist das oft leichter, wenn man dafür Verbündete hat. Ob das nun mehr Sport treiben ist oder aufhören mit Rauchen oder sich Zeit für die eigene Ehe nehmen, was auch immer. Es geht leichter, wenn da andere sind, die das gleiche Ziel haben und einen auch immer wieder daran erinnern, die nachfragen und die mit ihren eigenen Schwerpunkten etwas Gutes vorleben oder auch von ihrem eigenen Scheitern an der Herausforderung berichten und dadurch zeigen, wir sind unterwegs, wir sind noch nicht angekommen. Gerade diese Barmherzigkeit, die braucht es auf dem Weg auch. Und gerade die können wir in der Weggemeinschaft miteinander erfahren und üben und leben. Wenn wir uns den Weg in der Nachfolge als Weggemeinschaft vorstellen, finde ich, entstehen da ganz viele tolle Bilder. Wenn jemand stolpert, sind andere da, um ihr aufzuhelfen. Wenn jemand nicht mehr weiter mag, sind andere da, um ihm Mut zu machen oder ein Stück zu tragen. Wenn jemand unsicher ist, ob der Weg eigentlich wirklich in die richtige Richtung führt, sind die anderen da, um zusammen auszuloten, was dafür spricht und im Zweifelsfall auch gemeinsam nachzukorrigieren. In einer Weggemeinschaft geht es nicht darum, der Erste oder der Schnellste oder der Beste zu sein, sondern miteinander auf dem Weg zu sein, voneinander zu lernen, in den Spuren Jesu zusammen zu laufen. Das ist also ein Aspekt. Und der ist im Alten Testament ganz präsent. Gott wird als König geehrt. Sowohl als König Israels, als auch als König der ganzen Welt und der ganzen Völker, aller Völker. Viele Psalmen besingen, wie Gott als König die Welt erschaffen hat, wie er sie erhält, wie er in Gerechtigkeit über sie herrscht und wie er sie richtet. All das festgemacht am Königtum Gottes. Gott hat die Welt geschaffen, um seine Königsherrschaft aufzurichten, um sie in Gerechtigkeit zu erhalten, um seine Heiligkeit und Liebe mit ihr zu teilen. Die ganze Schöpfung läuft darauf zu, sein Reich zu sein. Nur, das ist im Alten Testament auch ganz klar, so weit ist es jetzt noch nicht. Und bis es so weit ist, hat Gott den Menschen Gebote gegeben, um so gut wie möglich sich darin zu verhalten. Und auch wir schauen uns um und müssen feststellen, Jesus hat zwar gesagt, es ist herbeigekommen. Da steht eine Verbform, die macht ganz deutlich, es ist herbeigekommen. Es ist da. Mit ihm hat es angefangen. Aber irgendwas scheint da noch zu fehlen zur Vollendung. Gott scheint die Kriege nicht zu beenden. Und das Schmelzen des Atlantikeises hält er offensichtlich auch nicht auf. Wie geht das also zusammen, dass in Jesus das Reich Gottes schon hier und jetzt oder auch damals in Palästina schon angefangen hat und dass trotzdem noch so viel mehr kommen muss? Jesus hält das zusammen, das hört man zum Beispiel, wenn man ihn vor dem letzten Abendmahl sagen hört oder beim letzten Abendmahl, ich werde von diesem Wein nicht mehr trinken, bis ich ihn aufs Neue trinken werde, wenn mein Vater sein Reich vollendet hat. Es ist etwas, das hat angefangen und es wird noch vollendet werden. Für Jesus ist das Reich Gottes das Herzensanliegen. Bei ihm dreht sich alles darum. In seinen Predigten und seinen Gleichnissen redet er darüber. Wenn er heilt oder wenn er Dämonen austreibt oder andere Wunder tut, dann sind das Zeichen für dieses Reich Gottes, das in ihm bereits angebrochen hat. Und dann fällt das auf, er hält diese Spannung aus, dass das schon angebrochen hat. In ihm hat es angefangen, das ist die eine Seite und es ist auch mitten unter uns. Und andererseits erzählt er ganz viele Gleichnisse, in denen er vom Wachsen des Reiches Gottes redet. So, als müsste es eigentlich erst noch kommen. Und das sind eigentlich einfach zwei Aspekte. Der erste Aspekt, der betrifft das Wesen der Welt. Das Wesen, was sie ausmacht. Wir müssen nicht mehr auf eine erst noch kommende Erlösung hoffen. Das ist in Jesus geschehen. Es ist alles bereit. In Jesus ist die Gnade und die Gerechtigkeit Gottes für die ganze Welt erschienen. Und da, wo er ist, regiert sie. Das ist also das Wesen der Welt, von Gott angenommen, geliebt und versöhnt. Ein für alle Mal. Man kann diese Worte, die allgemein als mitten unter euch übersetzt werden, in Lukas 17, 21 auch wiedergeben oder vielleicht korrekter übersetzen im Vergleich mit anderen Texten aus der Zeit. Es steht euch zur Verfügung. Das Reich Gottes steht euch zur Verfügung. Der Zustand der Welt ist dann allerdings ein zweiter Aspekt. Das ist eine andere Geschichte. Leider ist nämlich die Welt nicht überall im Zustand des Reiches Gottes. Noch nicht überall trachten die Menschen nach Frieden und Solidarität. Und längst nicht überall ist der Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung die Maxime des eigenen oder des politischen Handelns. Der Zustand der Welt, der zeigt uns, das Reich Gottes muss noch wachsen, indem immer mehr Menschen umkehren und dem Ruf Jesu folgen, ändert euer Leben. Haltet nicht euren Gewinn und eure Rechte für das Wichtigste, sondern richtet euch am Shalom Gottes aus. Die Gleichnisse, die Jesus dazu erzählt, vom Wachsen der Saat, vom vierfachen Acker, vom Unkraut unter dem Weizen oder auch vom Senfkorn und vom Sauerteig. Sie alle beschreiben anhand von Naturbildern das geht voran. Das geht voran und es hängt auch gar nicht an uns. Das macht Mut. Und ich finde, es ist einfach gut, sich das auch immer wieder bewusst zu machen. Das Reich Gottes ist nicht aufzuhalten. Gott selbst sorgt dafür. Das kleine Senfkorn, ihr würdet es nicht mal sehen, wenn ich es hier hochhalten würde, wächst zu einem großen Baum mit nistenden Vögeln in seinen Zweigen. Und ein bisschen Sauerteig, verborgen im Mehl, durchsäuert einen ganzen Teig. So ist das Reich Gottes. Und so ist es auf die einzelne Lebensgeschichte bezogen. Das beginnt verborgen mit einem stillen Gebet oder einer inneren Erfahrung. Und dann wächst es und es prägt dein Denken und Fühlen und Wollen, das Verhalten und die Beziehungen, eben das ganze Leben. Und auf eine Gemeinschaft bezogen, bedeutet das auch eine einzelne, vielleicht unscheinbare Person, die treu an Jesus glaubt und mit ihm lebt, die prägt durch ihr Dasein und durch ihr So-Sein ihre Welt, die durchsäuert ihren größeren oder kleineren Umkreis und wird Gottes heilende Kraft auf dieser Welt weitertragen. Das alles hängt an Gott. Es liegt in seiner Macht und in seiner Hand. Er wirkt es. Auf welche Weise er das tut und welcher Mittel er sich dafür bedient, das steht da allerdings nicht. Es ist nur absolut klar, es hängt an ihm. Und ich glaube, die Art und Weise, die Gott sich dafür ausgedacht hat, hat mit der Gemeinschaft zu tun, die Jesus gestiftet hat. Er hat sich offensichtlich entschlossen, uns daran mitwerkeln zu lassen, indem wir als Jesu Nachfolgerinnen und Nachfolger versuchen, in seinem Geist zu leben, durch seinen Heiligen Geist, in einem veränderten Leben. Raus aus der Vereinzelung und dem selbstbezogenen Kreisen um sich selbst und den eigenen Vorteil, hinein in dieses neue Leben, in versöhnter Gemeinschaft mit Gott und mit Schwestern und Brüdern unterwegs als Weggemeinschaft. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es steht euch zur Verfügung. Nicht einfach in jedem Einzelnen drin, sondern es ereignet sich in der Gemeinschaft. Und es ist an euch, so höre ich Jesus, es ist an euch, an uns, danach zu leben. Da geht es nicht um irgendwelche Zukunftsutopien, die nach dem Tod oder nach dem Weltuntergang eintreffen, sondern es geht um handfestes Leben hier auf der Erde, auf dieser Welt. Denn das ist ganz klar, wenn man Jesus zuhört. Für Jesus ist das Reich Gottes offensichtlich absolut nichts, was nur erst zukünftig kommen wird, sondern etwas, was das Leben hier und jetzt schon betrifft und sich in seinem Wirken schon ereignet. Und in der Gemeinschaft seiner Nachfolgerinnen und Nachfolger Gestalt gewinnen soll. Hier ist es. Es steht euch zur Verfügung. Lebt darin, als Teil des Ganzen. Das zu erkennen, das bedeutet in einem nächsten Schritt zu verstehen, dass wir verwoben sind. Nicht nur miteinander, sondern mit allen Geschöpfen. Gott hat die Welt für alle geschaffen. Also ist es für uns Christen doch eine Frage der Treue gegenüber dem Schöpfer, dass wir diese Schöpfung bewahren und uns dafür einsetzen, dass sie allen zugute kommt. Es gehört zur Nachfolge, dass auch wir uns das Reich Gottes aufs Herz legen lassen. Und dazu gehört seine gesamte Schöpfung. Und dabei kommt es auf jeden Einzelnen und jede Einzelne an, aber niemand muss damit alleine bleiben. Niemand muss als Einzelkämpfer unterwegs sein, sondern wir sind miteinander verbunden. Wir können uns darin stärken und tragen. Wir sind verbunden mit all denen, die das Anliegen teilen. Und in ganz besonderer Weise auch als Weggemeinschaft, in die Jesus uns hier miteinander berufen hat. Und jetzt kommt die Challenge für die nächste Woche. Versucht mal, das Gebet, das wir gleich nach der Predigt zusammen beten werden, jeden Tag zu beten. Und lasst uns dadurch miteinander unseren Blick darauf richten, was Jesus wichtig ist. Wir haben uns überlegt, was ist die richtige Challenge an so einer Stelle, wo es so viel darum geht, auch selber Hand anzulegen, selber mitzuwirken. Und wir finden, dass ein gutes Gleichgewicht genau darin, uns dann auf Jesus auszurichten und nicht zu sagen, hilf mir, dein Reich zu bauen, sondern dein Reich komme. Auch wenn es hier in ganz anderen Worten steht. Und tu das durch mich. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Richte mich und richte uns miteinander darauf aus. Weil es nicht das Ding eines Einzelnen ist, sondern weil Gottes Reich uns miteinander verbindet und weil es in der Gemeinschaft sich ereignet. Jede und jeder Einzelne von uns an unserem Ort. Und wir werden verbunden sein durch dieses Gebet, wann auch immer am Tag wir es beten. Ich lese es euch gleich einmal vor. Und dazu könnt ihr dann auch schon auf die Folie mitgucken. Wir werden es dann erst nach der Predigt zusammen beten. Jetzt dürft ihr einfach zuhören und dem nachspüren. Allmächtiger Gott, der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist. Danke, ihr Techniker, ihr seid super. Allmächtiger Gott, der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist und im Kleinsten deiner Geschöpfe, der du alles, was existiert, mit deiner Zärtlichkeit umschließt. Gieße uns die Kraft deiner Liebe ein, damit wir das Leben und die Schönheit hüten. Überflute uns mit Frieden, damit wir als Brüder und Schwestern leben und niemandem schaden. Gott der Armen, hilf uns, die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde, die so wertvoll sind in deinen Augen, zu retten. Heile unser Leben, damit wir Beschützer der Welt sind und nicht Räuber. Damit wir Schönheit säen und nicht Verseuchung und Zerstörung. Rühre die Herzen derer an, die nur nach Gewinn suchen, auf Kosten der Armen und der Erde. Lehre uns, den Wert von allen Dingen zu entdecken und voll Bewunderung zu betrachten, zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind mit allen Geschöpfen auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht. Danke, dass du alle Tage bei uns bist. Ermutige uns bitte in unserem Kampf für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden. Ich finde, das sind starke Worte, ganz starke Worte, die wir gefunden haben am Ende der Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus. Der hat eine wunderbare Enzyklika über das Lob der Schöpfung geschrieben und über genau unser Thema jetzt gerade, unsere Verantwortung darin, und endet mit diesem und einem anderen Gebet. Ich spüre, dass das was mit mir macht, wenn ich diese Worte bete. Und ich bin gespannt, was es mit uns als Gemeinschaft machen wird, wenn sie uns mehr und mehr durchdringen. In Gottes Namen. Amen.